ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Plastikverbrauch ist in den vergangenen Jahren in Deutschland etwas zurückgegangen. Und dennoch, ein Leben so ganz ohne Plastik können wir uns wohl alle wohl kaum vorstellen. Die Welt des Plastik wurde vor gut einem halben Jahrhundert als modern und praktisch beworben. Verpackungen wurden leicht, gleichzeitig stabil und langlebig wie die legendäre Tupperware, in die Generationen ihr Essen packten und reichlich Plastiktüten durch die Städte trugen in Zeiten von immer mehr Konsum. Plastik aus Erdöl herzustellen, war mittlerweile so billig, dass viele Plastikprodukte nach äußerst kurzer Lebenszeit direkt wieder weggeworfen wurden. Zur Evolutionsgeschichte unserer Welt aus Plastik gehört auch die Erkenntnis, wie sehr der Stoff die Umwelt bedroht. In Genf wird gerade um ein weltweites Abkommen gegen Plastikmüll gerungen. Dazu sprechen wir hier gleich mit dem Verhandler der deutschen Bundesregierung. Doch wie gut funktioniert eigentlich das Recycling? Ingrid Bertram und Henrike Utsch.
Für die einen ist es einfach nur Müll, für die anderen wertvoller Rohstoff.
Das ist jetzt der recycelte Joghurtbecher. Aus dem werden zum Beispiel Blumentöpfe gemacht oder Laminatfußboden. Das Material wurde von uns zerkleinert, gereinigt und in die kleinen Perlen geschmolzen.
Aus Müll Perlen machen. Das sogenannte Rezyklat ist der Rohstoff, den die Firma Hündgen in Swisttal herstellt. Aus den gelben Säcken werden wertvolle Kunststoffe sortiert. Aluminium, PET, PVC. Was in den Kreislauf zurück kann, wird geschreddert und dann zum Granulat. Derzeit werden in Deutschland gerade mal rund 40% des Plastikmülls tatsächlich recycelt. Und gut 60% werden noch immer verbrannt, um damit zum Beispiel zu heizen. Es könnte mehr recycelt werden, weiß auch Betriebsleiter Frank Arlett.
Man hat sich noch nicht auf die Verfahren geeinigt, wie der recycelt wird. Beim Glas haben wir nur drei Farben. Das ist das weiße, das transparente Glas, das ist das grüne Glas und das ist das braune Glas.
Bei Plastik ist das anders. Zu viele Farben, zu viele Etiketten, zu viele Mischstoffe. Das zu trennen ist aufwendig und teuer. Der Anreiz, mehr Altplastik für Verpackungen zu nutzen, fehlt.
Die Kunststoffindustrie recycelt genau so viel wie gesetzlich vorgegeben. Die Quoten sind seit einigen Jahren konstant und zurzeit warten halt einfach alle, was sind die regulatorischen Impulse, wo möchte die Kommission hin, wo möchte die deutsche Bundesregierung hin.
Dieses Zögern bekommen die Recyclingunternehmen zu spüren. Hinzu kommt, das Rohöl, aus dem neues Plastik hergestellt wird, ist derzeit billig. Neuplastik ist deswegen 25% günstiger als recyceltes Plastik.
Wirtschaftlich macht im Moment das Kunststoffrecycling wenig Sinn. Ja, natürlich kann ich mit Neuware viel, viel, viel machen. Das ist ein wesentlich definierterer Prozess.
Sprich einfacher und günstiger. Deswegen gehen derzeit viele Unternehmen in der Branche pleite. Die übrigen warten auf höhere Quoten für Rezyklate, wie sie in Genf derzeit verhandelt werden, weil damit der Markt wieder sicherer wäre. Darauf spekuliert auch China und präsentiert im Staatsfernsehen bereits neue Anlagen, die vielleicht bald gebraucht werden.
Die chinesische Regierung prescht jetzt vor, investiert massiv in genau solche Anlagen, baut die in ganz großem Stil. Und selbst wenn die sich aktuell dort nicht rechnen, gehen die davon aus, dass das für sie eine strategische Technologie, ein strategischer Markt ist. Und wir werden dann in 5, 6 Jahren in die Situation kommen, Rezyklat aus China importieren zu müssen, obwohl viele dieser Technologien tatsächlich hier entwickelt wurden.
Bei Hündgen hofft man auf klare politische Entscheidungen, damit ihre Zukunft gesichert ist.
Da stehen wir aktuell mit dem Recycling und der Plastikproduktion. Doch womöglich einigt sich ein Großteil der Weltgemeinschaft nun auf neue Standards. Darüber konnte ich am frühen Abend mit Jochen Flassbart sprechen, lange Präsident des Bundesumweltamtes und dann viele Jahre Umweltstaatssekretär, so auch jetzt in der Bundesregierung, die ihn als Verhandler für Deutschland nach Genf schickt. Guten Abend, Herr Flassbart.
Schönen guten Abend.
Ärgert Sie das persönlich, wie schlecht Deutschland beim Recycling dasteht?
Ja, ich glaube auch nicht, dass das ganz die Realität abbildet. Deutschland hat sehr viel Erfahrung im Recycling gesammelt und hat auch eine enorme Recyclingkapazität. Gleichwohl, es geht noch ein hoher Teil auch in die energetische Verwertung, aber in einem weltweiten Vergleich muss sich Deutschland nicht verstecken.
Aber sind wir da so weit, wie Deutschland sein könnte? Sind Sie wirklich mit den Quoten, mit den Zahlen zufrieden?
Ja, es ist so, dass das werkstoffliche Recycling, also dann, wenn man Produkte wieder zu Produkten macht, da müssen wir besser werden, da müssen wir in der ganzen EU besser werden. Aber wir haben in Deutschland vor allem einen riesengroßen Fortschritt erzielt, dadurch, dass wir Anfang der Nullerjahre die Deponierung beendet haben. Eine der größten Methanquellen in Industrieländern, in Entwicklungsländern. Da sind wir, glaube ich, vorbildlich. Wir haben einen Preis dafür gezahlt, dass es einen recht hohen Anteil in der energetischen Verwertung gibt. Aber es ist besser, es aufs Land zu kippen.
Andere Länder machen aber vieles besser als wir, als Deutschland. Wer ist da Ihr Vorbild? Von wem können wir lernen? China beispielsweise?
Ich bezweifle das, ehrlich gesagt. Also China hat natürlich auch in diesen Technologien Fortschritte erzielt. China ist ein Land, und das sieht man auch in den Verhandlungen, das nicht selber über große Erdölressourcen verfügt und deshalb ein eigenes Interesse hat, mehr auch in die Wiederverwertung, in die Vermeidung und in das Recycling zu stecken. Aber einen Vergleich mit China müssen wir und mit unserer Wirtschaftsleistung im Bereich der Kreislaufwirtschaft wirklich nicht scheuen.
In Genf wird jetzt erneut darüber verhandelt, wie Plastik weltweit begrenzt werden kann. Der UN-Verhandlungsführer dort sagt, wir stehen vor einer globalen Krise. Warum ist es dennoch so schwer, sich auf eine weltweite Höchstmenge an neuer Plastikproduktion zu einigen?
Zunächst mal kann ich absolut zustimmen. Es ist eine globale Krise. Wir haben die Weltmeere überflutet mit Plastikmüll. Der allergrößte Teil, das knüpft an Ihre Frage von eben an, kommt übrigens nicht aus Deutschland, auch nicht aus Europa. Das sind weltweite Plastikmüllströme. Im Pazifik kann man sie zum Teil aus der Galaxie sehen. Zur Frage, warum kommt man nicht schneller voran? Es gibt sehr unterschiedliche Interessen. Die erdölproduzierenden Länder beispielsweise möchten sich natürlich ungern ihr Geschäftsmodell zerstören lassen, in die Primärproduktion von fossilbasierten Plastik dort begrenzt zu werden. Die Länder, die unter dem Plastikmüll leiden, häufig Entwicklungsländer, beispielsweise kleine Inselstaaten, verbinden das mit der berechtigten Forderung, dass man auch über Finanzierung reden muss. Wie kann eigentlich eine Kreislaufwirtschaft auch in solchen Ländern gelingen? Also ein breites Bündel an Interessen und natürlich in der geopolitischen Situation mit einer weltweit zu beobachtenden Entsolidarisierung, angeführt von den USA, sind die Verhandlungen besonders schwierig.
Wie kann es dann aber dieses Mal gelingen? Die Interessen der Länder, Sie sagen, es liegen weit auseinander, und auch in der Verhandlungsrunde im vergangenen Jahr gab es deswegen keinen Durchbruch. Braucht es mehr Anreize für einzelne Länder oder die Wirtschaft beispielsweise?
Ich glaube, es ist wichtig, gut die jeweiligen Interessen zu verstehen und zu sehen, wie eine Gesamteinigung dann aussehen kann. Das ist niemals so, nach meinen Erfahrungen, dass sich eine Sichtweise allein durchsetzt. Und ich glaube, es ist wichtig, anzuerkennen, dass in vielen Ländern eben tatsächlich die Entsorgungswirtschaft, das Recycling angereizt werden müssen und dass es schwieriger ist, über eine Deckelung der Primärproduktion zu reden. Ich glaube, wir brauchen auch perspektivisch einen solchen Deckel, denn irgendwo muss die Menge auch begrenzt werden. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir am Ende in ein vernünftiges Recycling kommen, in eine Beendigung von Deponierungen, sodass von dort aus auch nicht die Müllströme ins Meer gelangen können.
Die USA und Russland, die wollen bei einem Plastikabkommen nicht mitmachen. Macht es dann für alle anderen überhaupt einen Sinn?
Ja, das ist immer schwierig, wenn wichtige Wirtschaftsakteure nicht dabei sind. Deshalb wäre das natürlich zu bevorzugen. Aber am Ende sind viele Staaten eben interessiert an einem Abkommen. Und dann sollte man sich auch nicht von wenigen Bremsern daran hindern lassen. Vor allem natürlich auch in der Hoffnung, und das haben wir ja bei den USA beim Klimaregime schon gesehen, dass sie mal rausgegangen sind, dann aber auch wieder reingekommen sind. Sie werden auch wieder reinkommen und sie werden sicherlich entweder jetzt oder später auch beim Plastikabkommen mitmachen.
Deutschland kürzt ja gerade beispielsweise in der Entwicklungshilfe. Wie sieht das dann hier aus, wenn ärmere Länder diesem Plastikabkommen nur zustimmen können, wenn sie finanzielle Hilfe bekommen? Was für ein Angebot kann Deutschland dann hier machen?
Ja, Deutschland kann alleine kein Angebot machen. Das müssen wir schon mit den großen sogenannten Geberländern zusammen machen. Das müssen wir mit den internationalen Entwicklungsbanken zusammen machen. Deutschland hat sich gerade dort sehr dafür eingesetzt, dass wir mehr Finanzierung von beispielsweise der Weltbank eben für die ökologischen globalen Güter bereitstellen. Und das wird auch hier der Fall sein müssen.
Vielen Dank für das Gespräch zum internationalen Plastikabkommen. Jochen Flassbart, Umweltstaatssekretär.
Sehr gerne.
Zur Stunde treffen sich die Führung des israelischen Militärs und der Regierung, um über das weitere Vorgehen in Gaza zu beraten, nach den grausamen Bildern, die die Hamas von verhungernden Geiseln in ihrer Gewalt zeigen. Nach Medienberichten plant Premierminister Netanyahu, den Krieg in Gaza weiter auszuweiten, um die Bereiche einzunehmen, die das israelische Militär bislang noch nicht kontrolliert. Dazu Christian Limpert in Tel Aviv. Christian, was ist denn dazu bekannt? Wie ist der Stand?
Israelische Medien berichten, dass dieses Treffen zu Ende gegangen ist und dass es Streit gegeben hat zwischen Premier Netanyahu und seinem Generalstabschef des Militärs. Im Kern geht es eben darum, Netanyahu möchte, dass man in die Gebiete geht, in denen man noch nicht ist, wo man die Geiseln vermutet. Sein oberster Militärchef sagt aber, dieses Vorgehen werde die Geiseln gefährden und es fehle eben auch die militärische Manpower dazu. Gleichzeitig heißt es nun in israelischen Medien, dass am Donnerstag das Kabinett darüber abstimmen soll, dass es noch einmal die Sorgen auch des Generalstabschefs anhören soll. Aber alle gehen davon aus, dass wenn Netanyahu dieses Vorgehen dort vorschlägt, dass dann das Kabinett am Donnerstagabend 18 Uhr Ortszeit wohl auch zustimmen wird.
Und welche Reaktionen gibt es zu diesen Plänen in Israel?
Es gab gestern Proteste dagegen. Auch heute wurde vor kurzem eine Hauptautobahn in Tel Aviv blockiert. Viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, Netanyahu lebt in einer Art Parallelwelt. Die Geiselfamilien insbesondere sagen, wenn dieser Plan umgesetzt wird, dann sei das das Todesurteil der Geiseln, die noch am Leben seien im Gazastreifen. Denn man hat gesehen in der Vergangenheit, dass Geiseln fast immer nur durch Verhandlungen befreit wurden und eben nicht durch militärischen Druck. Netanyahu hat in einem kurzen Statement noch einmal gesagt, dass es jetzt ihm darum gehe, die Hamas vollständig zu besiegen. Und sein rechtsextremer Minister Ben-Gvir geht es noch weiter und sagt, das sei jetzt der richtige Moment, um die Hamas zu besiegen, aber eben auch, um Menschen in Gaza, wie er sagt, zur freiwilligen Ausreise zu zwingen.
Christian, sind bei dieser Entwicklung sowohl eine Waffenruhe als auch die Freilassung der Geiseln in weite Ferne gerückt?
Das ist zu befürchten. 600 ehemalige Militär- und Geheimdienstchefs und Mitarbeiter haben sich in einem offenen Brief an Donald Trump gewandt und haben gesagt, er muss jetzt den Druck auf Netanyahu ausüben, um diesen Krieg zu beenden. Auch sie sagen, es sei kein Verteidigungskrieg mehr. Die Frage ist, ob Netanyahu von diesem Plan abrückt. Derzeit sieht es nicht danach aus. Alle Militärbeobachter, mit denen wir hier sprechen konnten, die sagen, dass wenn dieser Plan umgesetzt wird, dass es dann den Krieg im Gazastreifen auf Monate noch hinauszögern wird, verlängern wird und dass das auch zu weiteren Opfern natürlich in der Zivilbevölkerung in Gaza, im Gazastreifen, aber auch zu einer höheren Opferzahl auf Seiten israelischer Soldaten führen werde.
Danke für diesen aktuellen Stand aus Tel Aviv, Christian Limpert. Zurück nach Deutschland. Dass man Parteifreunden nicht trauen kann, haben viele Politikerinnen und Politiker schmerzhaft erfahren. Freund, Feind, Parteifreund kennt man als Sprichwort. Doch dieser Parteifreund könnte eine ganz andere Gefahr für die Parteiführung der AfD sein. Maximilian Krah. Nicht nur aufgrund seiner extremen Positionen, sondern weil seit heute ein ehemaliger Mitarbeiter von Krah vor Gericht steht, dem vorgeworfen wird, als Agent für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Was von dem Prozess zu erwarten ist und was der Ausgang politisch bedeuten könnte, Tobias Zuttmann und Ingo Groß.
In Handschellen wird Jian Ge in den Gerichtssaal geführt. Der Vorwurf wie aus einem Agenten-Thriller. Er soll für einen chinesischen Geheimdienst spioniert haben und aus dem Umfeld der AfD über 500 Dokumente, teils mit sensiblem Inhalt, gesammelt und nach China geschmuggelt haben. Nun steht er in Dresden vor Gericht, in einem gesonderten Gebäude mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.
Der Anklagevorwurf lautet auf geheimdienstliche Agententätigkeit. Das ist strafbar nach § 99 unseres Strafgesetzbuchs und mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bedroht. In einem besonders schweren Fall, wie er hier dem Hauptangeklagten vorgeworfen wird, ist die Strafandrohung Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren.
Jian Ge war Mitarbeiter des damaligen AfD-Europaabgeordneten Maximilian Kra. Er soll gesammelt haben, was China interessierte. Dokumente der EU und Informationen über die AfD-Spitzen Alice Weidel und Tino Chrupalla, heißt es heute vor Gericht. Sein Anwalt bestreitet das. Das passe zur Strategie Chinas, politische Prozesse sehr langfristig zu verfolgen, sagen Beobachter.
Der chinesische Nachrichtendienst könnte Interesse an den inneren Überlegungen und auch an den Personen in der AfD haben, weil man den Eindruck in China hat, dass das eine wichtige politische Größe in Deutschland ist und dass die chinesische Staatsführung vorbereitet sein möchte, welche politischen Änderungen sich ergeben können in Deutschland.
Vor Gericht steht auch eine mutmaßliche Komplizin von Jian Ge. Sie soll seine Geliebte gewesen sein. Die 31-Jährige hat am Flughafen Leipzig-Halle gearbeitet. Heute gibt sie vor Gericht zu, dass sie Jian Ge unter anderem die Passagierlisten eines Charterfluges vom Rüstungsunternehmen Rheinmetall weitergegeben hat. Von einer Agententätigkeit ihres Mitangeklagten will sie nichts gewusst haben.
Aus Sicht der Bundesanwaltschaft beleuchtet der Fall exemplarisch das umfassende Ausspähungsinteresse Chinas in Bezug auf politische, militärische und wirtschaftliche Belange Deutschlands und der EU.
Politisch brisant. Inzwischen wird auch gegen AfD-Abgeordneten Maximilian Kra ermittelt, wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. So soll Kra über Jian Ge Geld aus China bekommen haben, möglicherweise als Gegenleistung für chinafreundliche Aussagen. Kra spielte beispielsweise die Verfolgung der Uiguren als eine Gruselgeschichte herunter. Kra bezeichnete diese Ermittlungen als politisch motiviert. Noch ist keine Anklage erhoben.
Wenn sich der Verdacht der Bestechlichkeit erhärten sollte, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass man noch weiter an Kra als Parteimitglied festhalten würde und gehe davon aus, dass dann ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet werden würde.
Im aktuellen Prozess vor dem Dresdner Oberlandesgericht gegen Jian Ge ist Kra nur Zeuge. Anfang September soll er hier aussagen.
In der Ukraine kämpfen Soldatinnen und Soldaten jeden Tag um jeden Meter Boden ihres eigenen Landes. Vor allem an der Front im Osten. Gestern besuchte der ukrainische Präsident Selenskyj dort seine Truppen in der Nähe von Kharkiv. In der Region soll Russland Söldner aus China, Pakistan und afrikanischen Ländern einsetzen, erklärte er, ohne genauere Angaben zu machen. Unsere Korrespondentin Susanne Peterson ist einer weiteren Art russischer Kriegsführung nachgegangen. Russland wirbt junge Ukrainer an, die für Moskau Anschläge auf ukrainische Ziele ausüben sollen.
Brandanschläge auf Fahrzeuge von Soldaten, auf Mobilisierungszentren, Polizeistationen, Behördengebäude. Wie auf dieses Bürgeramt in einer Kleinstadt im Norden der Ukraine. Das Fenster wurde zerstört, dann flog die entzündliche Mischung herein. Es war ein Schock für mich, dass das von einer Person getan wurde, die jeden Monat zu uns kam und unsere Dienste in Anspruch nahm. Svetlana Orlinik ist sich sicher. Sie kennt den Täter seit langem. Es handelt sich um Ihor, der eigentlich anders heißt. Wir können mit ihm sprechen. Sein Beispiel zeigt: Russische Geheimdienste setzen bei Sabotageakten in der Ukraine gezielt auf Jugendliche. $1.000 hat er geboten. Für 15 bis 20 Minuten Arbeit. Schon bevor ich die Bilder von einer Brandstiftung geschickt habe, hat er mir schon Geld für Bier und zum Ausgehen geschickt. Kontaktiert wird Ihor über die Social-Media-Plattform Telegram. Eine ganze Reihe solcher Fälle hat die Investigativjournalistin Valeria Jehoschina recherchiert. Sie sagt, die russischen Geheimdienste suchen vor allem nach Menschen aus einkommensschwachen Haushalten oder solchen, die leicht beeinflussbar sind. Ein Teenager habe sich umentschieden, wollte nicht mehr mit dem Mann aus dem Chat zusammenarbeiten. Er bekam dann eine Nachricht auf Russisch mit Beleidigungen. Wenn du das Auto nicht anzündest, bist du in großen Schwierigkeiten. Wir wissen, wo du wohnst. Ich denke, das war ein Bluff. Aber der junge Mann ging los und setzte ein Auto in Brand. Jehoshina und ihr Team geben sich online als minderjährige Ukraine aus, auf der Suche nach schnellem Geld. Es dauert nicht lange und sie werden aufgefordert, mögliche Anschlagsziele zu fotografieren. So wird klar, Russlands Propaganda zielt doppelt, nach innen, um Chaos in der Ukraine vorzutäuschen und nach außen, um die Gesellschaft zu verunsichern und zu spalten. Das Wichtigste für sie ist, Bildmaterial zu bekommen, das angeblich einen massiven Widerstand gegen die ukrainische Mobilisierung für die Front zeigt und so die Gesellschaft noch mehr zu spalten. Das erlebt auch Ihor. In seinem Chat mit dem russischen Geheimdienstmitarbeiter wird er aufgefordert, unbedingt Videomaterial zu erstellen. Er hat direkt begonnen, über Brandstiftung zu sprechen. Er hat über seinen Telegram-Kanal Videos geschickt, in denen andere Feuer legten, einige Gebäude in Brand setzten. Und er sagte, das sei ein Beispiel für gute Arbeit. Die von den Jugendlichen aufgenommenen Fotos und Videos tauchen dann in russischen Propagandakanälen auf. Das Bild, das sie zeichnen sollen, angeblicher Widerstand in der Ukraine, Chaos im Hinterland.
Wir kommen zum Nachrichtenüberblick jetzt mit dir, Julia Niharika.
Ja, Stuttgart 21 sollte eigentlich vor 4 Jahren fertig werden. Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof ist aber immer noch eine Baustelle. Jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden, die Mehrkosten muss die Deutsche Bahn selbst tragen. Der Konzern wollte, dass das Land Baden-Württemberg die Hälfte der mindestens 6,5 Milliarden Euro übernimmt. Nach Ansicht der Richter ist aber die Bahn der verantwortliche Projektträger. Bundeskanzler Merz hat die Aufbauleistung der Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg gewürdigt. Merz sprach beim Festakt zum 75. Jahrestag der Vertriebenencharta in Stuttgart. Dort hatten am 5. August 1950 Vertreter der verschiedenen Landsmannschaften die Charta unterzeichnet. Einer der Schlüsselsätze lautete: Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Geschätzt 12 bis 14 Millionen Deutschen waren infolge des Zweiten Weltkrieges vertrieben worden. Früher stand er an der Staatsspitze, nun steht Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro unter Hausarrest. Der ultrarechte Politiker, der wegen Putschplänen angeklagt ist, hat gegen richterliche Auflagen verstoßen. Nun darf er außer seinen Anwälten keine Besuche mehr empfangen. Es gilt auch ein Telefonverbot, mehrere Handys wurden beschlagnahmt. Die US-Regierung unter Trump, die Bolsonaro unterstützt, hat die Zwangsmaßnahmen scharf kritisiert und warnt davor, dass sich die diplomatischen Beziehungen verschlechtern. Die Korallenbleiche im Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens hat ein Rekordausmaß erreicht. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Grund seien die durch den Klimawandel verursachten hohen Wassertemperaturen. Um zu überleben, stoßen Korallen dann die auf ihnen lebenden einzelligen Algen ab, die ihnen die Farbe geben. Bleiben die Wassertemperaturen hoch, werden die Korallen weiß und sterben. Forscher warnen, das Riff werde Jahre brauchen, um sich von der Rekordbleiche zu erholen, wenn überhaupt. Er war ein legendärer Stürmer, der frühere Fußballnationalspieler Frank Mill. Heute ist er mit 67 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Berühmt wurde Mill unter anderem durch seinen legendären Pfostenschuss 1986 im Spiel Dortmund gegen Bayern. In 387 Bundesligaspielen erzielte er aber noch 123 Tore. Mill spielte unter anderem für Mönchengladbach und Dortmund. Er gewann den DFB-Pokal und war im Kader der Nationalmannschaft, die 1990 den Weltmeistertitel in Italien holte.
Blicken wir jetzt 80 Jahre zurück. In Europa war der Zweite Weltkrieg seit einem Vierteljahr vorbei, in Asien allerdings noch nicht. In den Morgenstunden des 6. August 1945 werfen US-Streitkräfte eine Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab, um das Land zur Kapitulation zu zwingen. Hiroshima ist ein großer Militärstützpunkt, aber die meisten der etwa 250.000 Bewohner sind Zivilisten. Zehntausende von ihnen sterben unmittelbar nach der Explosion. Von den Gebäuden bleibt kaum etwas übrig. Diejenigen, die vom damaligen Grauen erzählen können, werden immer weniger. Umso wertvoller ihre Erinnerungen und Worte für viele, gerade in der aktuellen Weltlage. Johannes Edelhoff.
Japanische Namen. Überlebende der Atombombe von Hiroshima. Dieses Jahr verstorben. Einmal jährlich notieren die Kalligrafinnen ihre Namen. 5000 sind es diesmal. Zwei komplette Bücher voll. Schon bald wird kein Zeitzeuge mehr berichten können. Von jenem 6. August 1945. 70.000 Menschen sterben sofort. Viele verbrennen, verglühen regelrecht. Die USA wählen Hiroshima bewusst. Eine zuvor unversehrte Stadt, ohne militärische Bedeutung. Aus Sicht vieler Historiker ist der Abwurf der Atombombe eine Machtdemonstration. Ayako und Yuko wollen verstehen, wie Zeitzeugen das damals erlebt haben. Für ein Schulprojekt befragen sie ihre eigenen Großeltern. Als die Bombe fiel, waren die 15 und 8, nur etwas jünger als die Mädchen heute. In der Nachbarschaft starb einer nach dem anderen. Nicht weit von hier befand sich ein Krematorium, wohin ich die Verstorbenen brachte und dort selbst einäscherte. Großvater Takuji versorgt damals die Verletzung seiner Mutter, seines Bruders und seiner Schwester. Vergebens. Auch sie muss er ins Krematorium bringen. Doch das Einäschern schlägt fehl. Es fehlt an Brennstoff. Ich musste die verstreuten Körperteile aufsammeln und äscherte sie nochmal ein. Ich wusste nicht, welche Knochen zu wem gehören. Ein Trauma für den damaligen Teenager. Vor dem Schulprojekt hatte er dem Mädchen nie davon erzählt. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie es damals war. So sehr, dass es mir das Herz bricht. Viele Überlebende von damals kämpfen heute für atomare Abrüstung. Wie Toshiyuki Mimaki. Er hat Hiroshima überlebt. Seine Organisation bekam den Friedensnobelpreis. Er hofft, dass die Schüler seinen Kampf weitertragen. Denn die Welt habe nichts gelernt. Die Überlebenden der Atombombe von Hiroshima und Nagasaki waren seit langem. Aber die Zahl der Atomwaffen nimmt überhaupt nicht ab. Beim Gedenken in Hiroshima bereitet das nicht nur den Schülerinnen Ayako und Yuko Angst. Ich frage mich, warum die Menschen nicht verstehen, wie grausam Atomwaffen wirklich sind. Nicht nur in dem Moment, wenn sie abgeworfen werden. Ihre Generation wächst auf in einer Welt des Aufrüstens und glaubt, die Geschichten von Hiroshima dürfen nie verstummen.
Wir kommen nach Deutschland und auf unsere Straßen. Da bedeuten diese Absperrungen ja eigentlich etwas Gutes. Es wird saniert und erneuert. Anschließend freie Fahrt. Doch viel eher kommt Wut auf. Und die bekommen auch die sogenannten Verkehrssicherer zu spüren. Ihre Aufgabe ist es, die Baustellen einzurichten, also die Absperrungen vorzunehmen. Und sie sorgen dafür, dass Autos, Radfahrer oder Fußgänger an den Baustellen vorbeikommen. Ihr Job ist dabei nicht ungefährlich, denn er bedeutet, sich mitten auf Hauptverkehrsstraßen zu stellen und auch mal angepöbelt zu werden, wenn Autofahrer ihren Frust ablassen. Arne Bartram war mittendrin für uns in Frankfurt am Main und hat ein Sicherheitsteam begleitet.
Bei diesem Anblick sind viele Autofahrer wohl schon genervt. Morgens kurz vor 7. Während bei manchen Pendlern gerade erst der Wecker klingelt, sind Moritz Bierbrauer und seine Kollegen schon unterwegs, um eine Straße abzusperren, bevor der Berufsverkehr so richtig losgeht. Schwerstarbeit am frühen Morgen.
30 bis 35 Kilo hat eine Fußplatte. Ja, also du hast teilweise pro Tag ungefähr die eine Tonne bewegst. Also 30 Fußplatten machst du schon am Tag. Geh halt eben dafür ins Fitnessstudio, damit du den Rücken stärkst.
Am Anfang wird's direkt gefährlich. Manche Autos und Busse fahren viel zu schnell oder dicht an den Männern vorbei, während die ersten Markierungen angeklebt werden.
Das Teamarbeit. Einer auf der andere muss aufpassen. Also Einzelkämpfer, das ist nicht schick, nicht vor hier.
Jetzt in den Ferien sind morgens zwar weniger Autofahrer unterwegs, die sind von den vielen Baustellen im Sommer dafür aber oft genervt.
ja, man ist natürlich schon irgendwo, muss das jetzt sein, aber ja, irgendwann muss es ja gemacht werden.
Wenn man dann in Urlaub fahren möchte, dann sind sehr viele Baustellen und es ist ein bisschen schwieriger, dann anzukommen, wieder zurückzufahren, wegen Stau.
Die Verkehrssicherung kann ein ziemlich heißes Pflaster sein. Denn wenn es so wie heute regnet, muss die Fahrbahn erstmal aufwendig getrocknet und dann Kleber ausgerollt werden, bevor die neuen Markierungen halten. Das alles nur wenige Zentimeter neben ungeduldigen Autofahrern.
Du hast ab und zu Großbaustellen, ab und zu kleinere Baustellen. Oder ja, sowas merkt man auch, dass sie meinen, sie müssten hupen. Aber er hat doch Platz, er soll doch fahren und fertig.
Nervt dich sowas dann?
Nö, im Endeffekt klar am Anfang ja, aber irgendwann stellst du einfach auf Durchzug.
An pöbelnde Autofahrer, die manchmal sogar aussteigen und mit Gewalt drohen, hat sich das Team schon gewöhnt.
Beschimpfung oder sowas schon, also ist schon jeden Tag fast.
Ein Auslöser für den Frust: Nicht immer sehen Autofahrer direkt, warum eine Baustelle überhaupt da ist. Wie hier. Eine von zwei Spuren dieser Hauptstraße im Frankfurter Stadtteil Praunheim muss gesperrt werden. Für eine Woche, erzählt Elisabeth Nordson, die Projektleiterin. Der Grund? Dieser kleine Verteilerkasten auf dem Bürgersteig muss ausgetauscht werden.
Kleiner Kasten, großer Aufwand, das ist richtig. Aber der Gehweg muss zugemacht werden. Wohin mit den Fußgängern? Wohin mit den Radfahrern? Da fängt schon an. Und der Bagger kann nicht auf der Straße stehen und der Container auch nicht. Also muss eine Spur wegfallen und dann wird aus einem Kleinen was ganz Großes. Das hat man leider sehr oft.
Selbst das Absperren einer so kleinen Baustelle muss wochenlang vorbereitet werden. Diesen Job geben die Bauunternehmen oft weiter an Verkehrssicherer, wie die Firma Abbas in Frankfurt. Im Büro erstellt Projektplanerin Elisabeth Nordson genaue Pläne.
Die lilanen Linien, das sind die Schulwege in Frankfurt. Und die sind zu berücksichtigen bei jeder Baustelle. Dass wir die mit einplanen, gegebenenfalls umplanen müssen, dass die Kinder weiter gesichert geführt werden. In Notwegen, Umleitung und so weiter.
Bevor das erste Absperrschild aufgestellt werden darf, muss die Stadtverwaltung zustimmen. Und das kann schon mal bis zu 10 Wochen dauern. Nicht alle Kunden bedenken das.
Was wir da erleben, der Kunde ruft an und sagt, also morgen wird mein Haus gestellt, morgen muss es aufgebaut werden, ich bräuchte morgen mal die Absicherung. Könnt ihr das einrichten? Wir schon, aber solange die Genehmigung nicht da ist, können wir natürlich gar nichts machen.
Zurück auf der Baustelle. Nach rund 4 Stunden sind Moritz Bierbrauer und seine Kollegen fast fertig.
Klar, jetzt halt eben auf den letzten Meter, wird es mal ein bisschen stressig, aber es geht. Das Wetter spielt mit, Sonne brauche ich auch nicht, also das Klima ist gut. Also alles recht gemacht heute. Und jetzt mache ich weiter.
Während hier die Bauarbeiter übernehmen, geht's für die Verkehrssicherer weiter zum nächsten Einsatz.
Ja, und beim Wetter, da muss ich zuletzt auch an eine Dauerbaustelle denken. Carsten, wann bekommt denn der Sommer freie Fahrt?
Ich würde sagen, so langsam werden diese Absperrungen beim Wetter abgebaut, denn es wird in den nächsten Tagen sommerlich. Aber heute zog noch mal eine Kaltfront über uns weg, ein dichtes Wolkenband. Und das brachte stellenweise vor allem hier in der Mitte und im Osten auch ziemlich viel Regen. Erst im Laufe des Nachmittags sind die Wolken dann langsam dünner geworden und allmählich verschwunden. Wie kräftig, wie wetterwirksam diese Kaltfront heute war, das zeigen die Temperaturen. Vor der Kaltfront gab es im Südosten Bayerns in Simbach am Inn noch 28 Grad, dahinter in Emden nur 20 Grad als Höchsttemperatur. Und so bildeten sich in dieser Kaltluft im Norden Deutschlands heute Nachmittag richtige Schauer und Gewitter, richtiges Aprilwetter. Aktueller Blick, Regenradarbilder, die letzten Regenwolken der besagten Kaltfront am Alpenrand ziehen langsam auch nach Osten ab. Und dann haben wir es überall mit dieser kälteren Luftmasse zu tun, die erst angewärmt werden muss. Die Kaltfront liegt übrigens morgen Mittag dann schon über dem Osten Europas, spielt für unser Wetter keine Rolle. Das Hochdruckgebiet kommt, trocknet die Luft ab, aber im Norden Deutschlands immer noch dichte Isobarenlinien, die wir hier sehen. Hier wird es auch morgen noch weitere Regenschauer geben. Und erst wenn die abgezogen sind, dann kommt die sommerliche Luft auch im Norden Deutschlands an. Beispiel 15-Tage-Trend von Hamburg. Ab Donnerstag, Freitag erwarten wir auch im Norden sommerliche Temperaturen von mehr als 25 Grad. Nun zum Wetter. Heute Nacht weitere Schauer, auch einzelne Gewitter. In dieser Aprilwetterluft im Norden Deutschlands, in der Mitte und im Süden, ist es meistens leicht bewölkt oder klar. Hier scheint morgen die Sonne. Im Verlauf des Tages kommen zwar ein paar Schleierwolken vorbei, aber es bleibt hier vom Grundeindruck freundlich. Im Norden bis morgen Nachmittag immer noch kurze Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen heute Nacht meistens 8 bis 13 Grad, tagsüber 19 bis 24. Also meistens unter dieser 25 Grad Sommermarke. Am Rhein entlang an der Donau können es örtlich schon 25, 26 Grad sein. Nun zu den weiteren Aussichten. Die Sonne setzt sich mehr durch, außer im Norden. Da bleibt es immer etwas bewölkt. Am Freitag kann es ja auch noch mal ein bisschen regnen. Aber es wird wärmer. Die Temperaturen dann überall schon 25 bis 30. Am Freitag im Süden sogar schon wieder über 30 Grad.
Die Sonne setzt sich mehr durch, das fand ich am besten, Carsten. Danke dir für die Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen. Hier geht es weiter mit der Reihe Story im Ersten.
Tja, in einer Reportage über die rechtsextreme Bewegung Graue Wölfe aus der Türkei. Sie versuchen ihren Hass hier auch an Schulen und in Sportvereinen zu verbreiten.
Und wir sortieren die Welt morgen Abend wieder für Sie in den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Haben Sie eine gute Nacht.
Tschüss.